Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Und das heißt aus Sicht der Störche, nach dem verschenkten Sieg in Darmstadt, ist vor dem Nordduell gegen den FC St. Pauli. Und überhaupt, kein Club weiß aktuell, was Fiktion und was Wirklichkeit ist. Willkommen in der zweiten Bundesliga. Darüber wollen wir heute schnacken. Mein Name ist Andreas Geidel und mir gegenüber sitzt heute wieder in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio und nicht wie in der vergangenen Woche im kleinen Kobel mit Live-Publikum, Matthias Herrmann.
Ja, Holstein moin, Opa.
Warte, Das ist noch nicht fertig. Holstein-Kiel-Reporter der Kieler Nachrichten. Moin, Matze.
Moin, Opa.
Geht doch. Ja, schön, dass du dir Zeit für unser Talk nimmst. Hast du dich von dem Auftritt in Darmstadt mittlerweile mental erholt?
Ja, wobei ich mich da gar nicht so groß erholen musste. Denn ich fand, über 75 Minuten mindestens war das eine sehr ordentliche Vorstellung. Erste Hälfte fand ich sogar phasenweise richtig gut. Es war natürlich bös ärgerlich, dass man dann da nur mit einem Punkt rausgegangen ist. Und ja, manchmal hat man ja so ein, bevor ein Tor fällt, schon so ein ganz blödes Gefühl. Und das hatte ich, als Ivan Nekic diese unmotivierte Flanke da irgendwie in den Strafraum geschlagen hat, ohne dass die irgendeine Erfolgsaussicht hatte und ohne dass sie Not getan hätte. Und da dachte ich irgendwie so, oh Gott, wenn das mal nicht bestraft wird, das darf man nie denken. Und ja, schneller Gegenzug, 1:2. Und ja, dann nahm das Unglück sozusagen seinen Lauf. Aber mit ein bisschen Abstand, danach ärgert man sich, aber mit ein bisschen Abstand war es ja halbwegs positiv, was man da rausziehen konnte aus dem Spiel, bis auf das Ergebnis.
Ja, naja, 2:2 nach 2:0 Führung und das ganze, die beiden Gegentore in den letzten 15 Minuten des Spiels sind natürlich tatsächlich etwas ärgerlich. Tim Walter, Cheftrainer der Störche, hat ja auch nach dem Spiel ordentlich gegrummelt, um das mal milde zu formulieren, wenn man die Aufnahmen im Fernsehen gesehen hat, wie er der Mannschaftskreis getobt hat direkt am Schluss. Das sah ja schon sehr, sehr erregt aus. Kann man ja auch nachvollziehen, ist warm gewesen und dann ein Sieg verschenkt am Böllenfalltor. So viele Erfolge hatte Holstein noch nicht zu verzeichnen in der zweiten Liga, in Summe ein, nämlich genau, mehr waren es nicht. Aber nochmal auf das Anschlusstor, das 1:2 zu kommen. Die Flanke von Ivan Nekic war in der Tat sinnlos und dazu noch unpräzise und so weiter. Aber schnell der Gegenzug, das ist natürlich auch relativ, ne? Denn der Darmstadt-Torwart Marcel Schuhn hat erst noch einen Augenblick gewartet. Das war jetzt nicht ein weiter Abwurf oder ein weiter Abstoß. Hat noch geguckt, wo steht einer frei. Es war natürlich genauso schlecht das Rückzugsverhalten, ne? Genauso sinnlos und schlecht die Flanke war, so war auch das Rückzugsverhalten schlecht. Also die haben einfach, auf Plattdeutsch gesprochen, die haben einfach einen Moment getorft im Kollektiv, ne?
Ja, das kam noch dazu. Mhm. Der Angriff war ja eigentlich perfekt gespielt, aber deshalb perfekt gespielt, weil, ja, Holstein keinen Druck drauf.
Ja, der ist durchs Mittelfeld gelaufen, als wenn es überhaupt keine Gegenspieler gibt, weil es gab sie ja auch nicht in dem Moment. Und dann kam das Pässchen und der Torschütze Lee wurde auch nicht geblockt. Also da passte schon alles Schlechte zusammen, das muss man schon sagen. Ärgerlich. Dass dann Viertelstunde vor paar Minuten vor Schluss dann noch der 2 Meter Riese Vukotic da das Ding da noch nach einer Ecke einnickt. Das passiert nach so einem Standard immer mal. Wir können aber auch was Positives nehmen. Die sind ja nicht komplett zusammengebrochen. Du hast es angesprochen, da waren auch viele Phasen, die wirklich ansehnlich waren und immerhin, das ist nicht so lange her, ein paar Monate, dass Holstein da mit 0:2 verloren hat in Darmstadt, ne?
Ja, und man hat ja auch, man kann hier sicher so einzelne Sachen daraus nehmen. Paduzzi war zum Beispiel jemand, der für mich ja auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Man hatte ja auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass das ein Startelf-Kandidat ist. Aber dadurch, dass John Tolkien noch ausfiel, ist er da reingerückt und hat nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als wenn er da normalerweise nicht Startelf spielen würde. Das sind positive Sachen. Ich fand, wollen wir noch über Balzi nachher reden? Wahrscheinlich ja.
Ja.
Das war eine Sache, die einen dann auch von Beginn an sehr erfreut hat. Phil Harris fand ich mit einer ansehnlichen Leistung. Jonas Meffert mal wieder mit einer Passquote von 100%. Ja, da waren einige gute Sachen dabei. Und es ist das erste Saisonspiel gewesen, was ja eh immer eine Wundertüte ist und zudem in der Wundertüte zweite Liga. Von daher, das ist zwar jetzt ein ganz blöder Spruch, aber letzte Saison hat man das Auftaktspiel verloren und auch durch blödes Gegentor in der Schlussphase.
In der 9. Minute der Nachspielzeit in Paderborn.
Ja. Mhm. Und von daher hat man jetzt schon einen Punkt mehr.
Ja, auf jeden Fall. Man muss halt zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das bis zur Einwechslung des neuen Darmstädter Stürmers Lee vorne eigentlich nichts los war. Jetzt kann man im Darmstädter Sturm, jetzt kann man sagen, das lag an der starken Holstein-Defensive. Man kann auch sagen, ohne das Dreigestirn Liedberg, Hornby und Korridor, ich glaube, die waren für 33 Tore in der letzten Saison für Darmstadt zuständig zusammen, ist natürlich auch eine arge Schwächung, aber wir nehmen ja, das Glas ist ja nicht halb leer, sondern halb voll, also auch eine vernünftige bis gute Defensivleistung der Störche im Kollektiv.
Was man aber nicht sagen sollte, ist, dass Darmstadt tot war. Bis zur 75.
Ja, das war ja jetzt auch noch in der Pressekonferenz eine kleine Anekdote irgendwo, ne? Aber die dann ja 98 Trainer Kohlfeld ja auch explizit benannt hat, den Satz von Tim Walter, dass sie tot waren, die Darmstädter. Naja, es ist geschmacklich vielleicht auch nicht gerade besonders treffend gewählt, so ein Vergleich. Aber die Sportsprache ist halt manchmal auch ein bisschen...
Wollte ich sagen, Fußballersprech.
Ja.
Muss nicht jedem gefallen, aber seit ein paar Jahren ist ja auch das Wort brutal irgendwie in Mode gekommen für Beschreibungen im Fußball.
Ja.
Superlative
werden ja sowieso missbräuchlich in der Quantität behandelt irgendwo, ne? Ja gut, also einigen wir uns da drauf, das ist jetzt nicht ganz geglückt oder sowas, aber man muss auch kein Fass aufmachen und schon gar nicht Trainer Kohfeldt mit seiner Analyse hat er ja auch relativ alleine gestanden, ne, dass er ganz, ganz viele tolle Ansätze gesehen hat und was die Resilienz und Widerstandskraft anbelangt, seiner Mannschaft hat er ja recht, wenn die 0-2 Rückstand noch so umbiegen, aber dass er da auch tolle spielerische Ansätze, beziehungsweise tolle Ansätze gesehen hat, was die Umsetzung seiner Spielidee anbelangt, da muss man schon sehr, sehr viel Fantasie entwickeln, um das nachvollziehen zu können.
Ne? Immerhin hat er ja zugegeben, dass das 1-2 dann doch ein Geschenk an seine Mannschaft war. Das war dann vielleicht treffend in der Analyse.
Genau, aber kommen wir zu Paduzzi zurück. Das ist wirklich, fand ich auch wirklich erstaunlich, mit welcher Souveränität und Abgeklärtheit der junge Mann das da gemanagt hat. 19 ist er. Und dann kommt aber noch was dazu, ne? Aufgrund der Verletztenliste und Liste der angeschlagenen Ausfälle saßen auf der Bank mit Leo Rotenhagen, Klammer auf 19 Jahre alt, Moritz Reimers 19, Taya Tastelen 20, Till Wiese 18 und Marc Richter Montserrat 17, 5 U20 Youngster auf der Einwechselbank. Tut sich da was bei Holstein in Sachen Jugendforsch oder ist das jetzt einfach nur der personellen Lage geschuldet gewesen?
Klares sowohl als auch, würde ich sagen. Man hat ja auch durchaus Spieler im Kader, die den Schnitt deutlich nach oben reißen. Die waren aber nicht fit. Also ich denke mal, ein Quilitaya, wenn er dann fit ist, auch deutlich über 30, würde normalerweise spielen. Man hat einen Skripski. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass die jungen Spieler durchaus schon Freude machen. Und wenn wir jetzt Leon Paduzzi rausgreifen, dann ist es natürlich einer, der nicht den, also wo man nicht diesen Unterschied merkt, ob das jetzt ein erfahrener Spieler ist oder ein junger Spieler. Und das ist einfach eine qualitative Breite, die ich ganz erstaunlich finde.
Mhm.
Weil man ja in, sag ich mal, jetzt nicht letzte Saison, aber generell, wenn man dann so die Bank anguckt und das Durchschnittsalter, dann denkt man ja mal erstmal, oh Gott, da ist ihnen nichts anderes eingefallen. Jetzt ist es aber so, dass da wirklich Spieler dabei sind, wo man sagt, auch wenn die jung sind, da hat man wirklich die Fantasie, dass die da bestehen können und dass das nicht ein arger Qualitätsverlust ist, wenn dann mal so ein Spieler reingeworfen wird. Also ich bin zum Beispiel auch Tasdelen, war in der Vorbereitung ja auch durchaus interessant. Da bin ich auch sehr gespannt, wenn er dann seine ersten Zweitligaminuten bekommt. Kann ich mir auch vorstellen, dass die natürlich immer mal Fehler machen, aber das machen auch gestandene Spieler
wie Ivan
Nekic, von dem ich sonst sehr viel halte, also kein Bashing oder so. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, dass Holstein gerade so ein paar junge Spieler in der Hinterhand hat, die noch jetzt schon auf einem Level sind, wo man sie bedenkenlos zumindest auf die Bank setzen kann, in einigen Fällen sogar bedenkenlos spielen lassen kann. Und man hat dann ja auch immer noch eine Idee mit denen und dass die noch eine Entwicklung vor sich haben. Und ja, das ist ja für Vereine von der Größe von Holstein Kiel auch eine Kapitalanlage irgendwo. Und jede Minute, die die spielen oder zum Kader gehören, macht sie natürlich wertvoller und gibt ihnen mehr Erfahrung. Und das ist auch eine sehr positive Sache, die man aus dem ersten Spiel schon mal herausgreifen kann.
Ja, weil in der Vorbereitung wurde ja immer wieder gesagt, dass die Konkurrenzsituation verschärft ist im Kader und dass das eigentlich nur leistungssteigernd wirken kann. Da hat man jetzt in erster Linie an ältere Spieler gedacht. Aber wenn jetzt die Jungen so derartig nachrücken, dass man auch solche Verletztenliste wie beim Spiel in Darmstadt oder wie vor dem Spiel in Darmstadt kompensieren kann, ist es natürlich umso schöner. Du hast es richtig angesprochen. Also da bin ich voll bei dir.
Und wenn du gerade die Vorbereitung ansprichst, man war ja ein bisschen davon ausgegangen bei der Pflichtung von Kvilitaja, dass er der gesetzte Stürmer ist. Nun hat in der Vorbereitung aber Phil Harris auch eine, finde ich, sehr aufstrebende Form gezeigt. Im Spiel gegen Hoffenheim in Zutzenhausen fand ich ihn auch schon sehr gut. Und jetzt in Darmstadt war es auch so, dass ich wieder fand, Mensch, das ist eine seiner besseren Leistungen gewesen. Er hat ja früher auch schon gute Spiele gehabt, aber manchmal dann auch Spiele, wo man sich fragte, ob der Mensch überhaupt Füße hat. So, oder zumindest zwei linke. Ich glaube, er ist Rechtsfuß, oder?
Ja, überwiegend.
Das ist ja auch einer, der wohl davon profitiert, dass da jetzt ein erfahrener Stürmer an der Seite steht. Und er sagt natürlich, dass er sich von ihm einiges abgucken kann. Mag auch sein, aber ich glaube, das spornt auch nochmal an, zu sagen, so, 24 ist ja auch nicht mehr Talentalter, sag ich mal so. Dass er da jetzt auch wirklich sagen will, nee, ich bin jetzt vielleicht dadurch, dass Kvilitaja verletzt ist, in diese Position gekommen, dass ich der Mittelstürmer bin, der in der Startelf steht, aber dass er natürlich jetzt auch wieder angespornt wird, diesen Platz aber absolut nicht herzugeben. Also haben wir da auch wieder so einen kleinen Konkurrenzkampf, der sich sehr positiv auswirken wird. Das hat Walter ja auch vor der Saison mal gesagt, dass natürlich Kvilitaja jetzt, der kann nicht sagen, naja, wenn ich gesund bin, dann spiele ich eh wieder. Oder wenn ich fit bin, dann spiele ich eh wieder. Der muss sich anstrengen. Phil Harris hat Selbstbewusstsein getankt, muss sich aber auch anstrengen, um seinen Platz zu behaupten. Und von daher ist das ja jetzt genau die Situation, die man haben wollte. Also jetzt mal auf der Position zum Beispiel.
Ja, exemplarisch, ne? Und Phil Harris wieder genetzt in Darmstadt. Schöner Kopfball. Schön freigespielt, gegnerische Verteidiger schön geschlafen, passte alles zusammen und dann hat Phil Harris auch noch einen Assist verbucht beim 1:0. Allerdings muss man dazu ehrlichkeitshalber sagen, er hat dann auf Guillermo Balzi gepasst bei einem schnellen Gegenstoß und schnellen Ballgewinn durch Alexander Bernhardsson Höhe Mittellinie. Die andere Seite, ich glaube, Adrian Kaparalik war komplett blank, den hat er wohl nicht gesehen. Macht aber ja nichts, ist ja ein Tor durchgekommen. Und der Assist steht auf dem Konto von Phil Harris. Kommen wir zu Guillermo Balzi, wie er in der Szene den Ball mitnimmt, behauptet und dann wirklich sehr überlegt Marcel Schuhn im Darmstädter Gehäuse da düpiert hat. Das hatte schon eine Art. Und mit seinem starken linken Fuß. Aber das ganze Spiel von ihm hatte eine Art, ne? Zweikampfstark, lauffreudig, also fleißig, gute Ideen, gute Technik. Also stabil im Zweikampf, auch mit Ball, dass er nicht gleich hinknallt. Und er wurde ja schon ein paar Mal wirklich schön von den Darmstädter Verteidigern zur Brust genommen, hat sich dann auch clever fallen lassen teilweise. Also das Gesamtpaket war wirklich, zeugte von erstaunlicher Frühform. Jetzt sagt Tim Walter, da steckt noch viel mehr Potenzial drin. Der Junge muss sich erst noch an die Liga gewöhnen. Was haben wir denn? Da haben wir dann eine Rakete oder was? Oder was ist das?
Ja, Tim Walter sagt aber auch, jetzt sind die Temperaturen im angenehmen Bereich. Richtig. Menschen aus den Gefilden und dass irgendwann der Winter kommt und man angucken muss. Das erste Spiel war natürlich schon mal so, dass man sich selber ein bisschen in der Euphorie bremsen muss. Mhm. Das war teilweise eine Augenweide, wie er gespielt hat und genau ja, wie man sich's wünscht. Er ist ja nicht irgendwie nur ein Schönspieler, sondern hat sich ja auch, sag ich mal, bei den Fleißnoten sich einiges verdient, so ja, viele Ballkontakte, gute Passquote, Meter gemacht. Also das sind ja auch so Sachen, der bringt einfach so ein Paket mit, wo man als Fußballfan natürlich sagt, so ja, warum haben wir den jetzt bekommen und nicht irgendwelche Vereine, die vielleicht ein bisschen mehr Geld auf der Seite haben. Also auch ein sehr guter Transfer. Und ja, auch er muss natürlich seine Leistung erstmal bestätigen.
Ja, so
also vielleicht
aus.
Noch nicht ganz zu groß jubeln, aber es geht wirklich in eine Richtung, wo man denkt, dass man wirklich auch einen guten Ersatz für Steven Skripski gefunden hat. Auch so mit dieser, ja, man sagt ja immer Straßenfußballer-Mentalität, dieses Erkennen, boah, wann kann ich einfach mal abziehen. Den Torwart, du sagtest, düpiert, schön ausgeguckt. Das sind alles so Sachen, die man ja nicht von vornherein erwarten kann. Und ja, wenn man das jetzt gesehen hat, hat das einfach viel Spaß gebracht und wäre auch eine absolut geniale Ergänzung, wenn er dieses Niveau einfach stabilisiert.
Ja, man stellt sich dann mal vor, Steven Skripski ist mal wieder komplett fit. Da bieten sich ja dann Alternativen an und die Last von den einzelnen Spielern wird genommen. Es gibt dann auch Tage, an denen die Form nicht so durchbricht, wie erhofft. Ja, dann hat man Alternativen. Also wir wollen ja ein bisschen vorsichtig sein, noch nicht hier irgendwie nach dem 2-2 in Darmstadt jetzt Hosianna rufen oder irgend sowas oder sonstige Lobestiraden losjagen. Aber vorsichtig, optimistisch darf man vielleicht schon sein, was den zumindest den naheliegenden weiteren Saisonverlauf anbelangt. Wir werden das sehen. Und das ist ja am Freitag, da kommen wir ja gleich drauf, ist dann ja schon die nächste Bewährungsprobe. Deshalb, also Fußball bleibt ein Ergebnissport, 35 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist nun mal so. Und zumal das Transferfenster ja noch bis zum 1. September geöffnet ist. Jetzt ist ja Niederländer. Jetzt geht's sprachtechnisch wird's problematisch. Ich sage jetzt mal Gian de Recht von Excelsior Rotterdam als möglicher Kandidat auf dem Zettel. Angeblich hat er ja schon im Fernsehen gesagt, dass er einen Abschied hat sich schon von den Fans verabschiedet und dass er zu Holstein Kiel geht. Die Störche wollten das bislang noch nicht weder kommentieren und schon gar nicht bestätigen. Die Verpflichtung für angeblich 2 Millionen Euro, könnte man sich aber natürlich vorstellen, dass das schon mal ein Vorgriff auf einen möglichen Verkauf von Alexander Bernhardsson ist. Ne? Also wie schätzt du da die Lage ein? Und dann habe ich nochmal gehört, dass da noch ein neuer auf jeden Fall kommen soll. Name und Position weiß ich aber leider nicht. Weißt du da mehr?
Man hörte von einem weiteren Japaner.
Ja?
Aber mal schauen. Erstmal
Shoto Mashino?
nee, ich glaube, der Name war anders.
Aha, okay.
Aber ja, mit dem Niederländer, das ist natürlich eine etwas seltsame Geschichte. Er hat am Freitag, ich glaube, bei Cambuur hatten sie gespielt und sich danach von den Fans verabschiedet, im Interview gesagt, ja, geht nach Kiel, die Vereine sind sich einig. Und er hat das ja auch alles sehr detailliert erklärt, dass sie interessiert waren, dann war so ein bisschen Stille, dann ist wieder Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Es ist eine schöne Summe. Er hat die 2 Millionen genannt, für Excelsior rausgesprungen und. Das war ja alles sehr, sehr, sehr detailliert. Ich meine, es kann ja natürlich prinzipiell jeder Spieler behaupten, dass er zu Holstein Kiel wechselt. Aber ihm hat man das jetzt abgenommen, wenn ich mich vielleicht irgendwo vor der Kamera stellen würde und sagen würde, dass Holstein Kiel mich gerade für 2 Millionen verpflichtet hat, dann wären da könnte man daran zweifeln. Aber wenn,
naja,
vielleicht Torhüterposition noch, aber für Sturm bin ich, glaube ich, inzwischen zu alt.
Okay.
Und zu langsam.
Naja.
aber das wäre natürlich eine sehr, sehr seltsame Geschichte. Im Moment ruht da so ein bisschen der See sehr still.
Man muss ja dann an dem Spieler zweifeln, wenn da nichts dran ist. Also wenn er das im Fernsehen gesagt hat, was treibt den jungen Mann da, 22 ist er, glaube ich, was treibt den um? Links außen oder rechts außen kann er spielen, was treibt den um, sowas zu sagen, wenn da nichts dran ist? Ne?
Ich weiß es nicht, vielleicht sollte man mal das nächste Wochenende das Spiel von Rotterdam gucken, Excelsior, ob er da wieder aufläuft und zu den Fans sagt, da bin ich wieder.
Ja, hallo, hab mich da versehen. Echt.
Versteckte Kamera oder so.
Ja,
mit Bernhardsson gab es noch eine lustige Anekdote am Dienstag beim öffentlichen Training. Fehlte nämlich Berra und einige Zuschauer hatten dann schon gehört, ja, der ist heute Morgen verkauft worden, 2,5 Millionen und. Eine Frage bei Holstein, ja, das hat er uns heute Morgen im Kraftraum aber nicht erzählt. Von daher, es wird wahrscheinlich bis zum Schließen des Transferfensters noch Bewegung geben bei Holstein. Und es ist ja so, dass Berra irgendwie zwar gesagt hat, dass er übliche Fußballer-Aussage, derzeit habe ich Vertrag bei Holstein Kiel und werde ihn im Zweifelsfall bis zum Sommer 27 erfüllen, aber naja, da war ja schon einiges Rumoren, möchte ich es mal nennen. Und ich glaube, die meisten gehen ja davon aus, dass er geht und für den Fall schon mal gerüstet zu sein.
Wäre alles gut.
Wäre auch nicht verkehrt, wenn dann ein Berra und ein potenzieller Neuzugang, dessen Namen ich jetzt noch nicht nennen will, da wären, das wäre ja auch nicht uninteressant.
Nee, das würde aber die Statik der Prognose etwas verändern. Ne? Das muss man schon mal sagen. Ne? Wenn man dann gerade auf den Außenbahnen ein richtiges Luxusproblem hat, wenn man sich die Kandidaten anguckt, die da alle spielen können und dann in dieser Qualitätsstufe ein Luxusproblem hat, da wäre man auf den Außenpositionen in der Liga schon mal ganz weit vorne, ne?
Zudem man das ja in der letzten Saison auch als eine der Problemzonen ausgemacht hatte. Ich glaube, Olaf Rebbe hatte ja betont, dass es nicht immer nur der Mittelstürmer ist, der für Tore zuständig ist, sondern auch zum Beispiel die Außen, die ja die Torchancen mit kreieren und zur Not auch mal schießen können.
Ja.
Also von daher.
Wir gucken, was da passiert, aber spannend ist auf jeden Fall, Prognose würde ich sagen, der Niederländer kommt und Berra geht. Also das scheint mir im Moment die logischste oder nachvollziehbarste Variante zu sein. Aber wir sind nicht in den Transferverhandlungen dabei. Leider, wir haben oftmals angefragt, man will uns nicht am Tisch haben, ich verstehe es nicht. Also,
ja. Übrigens nur Aufnahmezeitpunkt Mittwoch, 9.30 Uhr. Ja.
Genau, das muss man immer dazu sagen. Genau.
Kann ja doch einiges passieren. Immer.
Genau, ja, das ist in diesen Zeiten leider nicht zu ändern. Was soll man tun irgendwo? Also abhaken, nach vorne schauen und die Erinnerung wachküssen. Am Freitag kommt Marcel Rapp zurück nach Kiel. Natürlich als Trainer vom FC St. Pauli zum Nordduell unter Flutlicht. Löst das Wiedersehen mit Marcelo irgendwas in dir aus, so gefühlstechnisch betrachtet?
Ein bisschen schon. Aber gar nicht so. Ich habe ja letzte Saison schon mal so einen Seelenstriptease zum Thema Gegengrade hier vollzogen, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Und es ist tatsächlich nicht so, dass ich sage, ich will Marcel Rapp als Trainer wieder haben. Ich glaube, der Neuanfang war gut. Zu Tim Walter kann man menschlich stehen, wie man möchte. Fußballerisch hat er uns den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt, in der letzten Saison. Ich finde den Kader und das System, was wir jetzt haben, sehr interessant. Prognose für die Saison möchte ich trotzdem nicht abgeben.
Kann man ja auch gar
kann
nicht.
Kann man gar nicht.
Also, das, Entschuldigung, wenn ich dir einmal zwischengrätsch. Das Einzige, was man sagen kann, ist, es wird nicht viele zu Null-Spiele geben aus Kieler Sicht. Ne?
Da könnte man relativ viel Geld, glaube ich, drauf wetten.
Aber wenig gewinnen dabei.
ja, zurück zu Marcel Rapp. Ist ja, natürlich ja. So, dass man durch diese 4,5 Jahre, die er in Kiel war und auch irgendwo ein sehr gutes Verhältnis zu ihm hatte, ist es natürlich so, dass man ihn einfach auch als Mensch schätzen gelernt hat in dieser Zeit. Und es war ja nicht von Anfang an so, dass man gleich mit ihm so ein Verhältnis hatte, dass, was weiß ich, High Five und lass heute Abend mal ein Bier trinken gehen. Das hat ja auch einige Zeit gebraucht, bis er so ein bisschen angekommen ist und auch ein bisschen lockerer geworden ist. Und dann irgendwann war es ja aber so, dass man auch mal so einen kleinen feinen Humor in der Pressekonferenz gehabt hat, auch wenn Pressekonferenzen natürlich immer eher eine trockene Angelegenheit sind, aber da kamen dann ja schon mal gute Sprüche. Das Nikola Tesla Parkhaus, wie er dann schon immer mit den Augen gerollt hat. Solche Sachen, das sind diese Kleinigkeiten und naja, das darf man ja auch bei dem nicht ganz so schönen Ende nie vergessen. Er ist der Trainer, der Holstein Kiel zum ersten Mal in die Bundesliga geführt hat und das wird er ewig bleiben. Und ich gehe auch davon aus, dass die Spieler und die Verantwortlichen und vor allem auch die Fans ihn wirklich einfach ganz herzlich im Stadion begrüßen werden. Ich freue mich auch darauf, ihn wiederzusehen, weil seit der Freistellung hat man ihn ja auch nicht mehr so groß gesehen, hat vielleicht noch mal geschrieben und so, aber persönlich nicht getroffen und also einfach viele Erinnerungen, die da dann auch wieder hochkommen, an Gespräche, an Trainingslager, an den Aufstieg, wie ich sagte, und das ist ja das Schöne, man kann ja die negativen Sachen so in der Rückschau ein bisschen ausblenden und ja, es ist einfach, ich freue mich da sehr drauf. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Also ich würde jetzt niemals sagen so, jetzt gönne ich Marcel den Sieg mehr, weil ich ihn menschlich lieber mag. Völliger Quatsch. Das geht um 3 Punkte für Holstein und schöne Geschichte vorm Spiel und nach dem Spiel. Man sieht seinen alten Trainer wieder.
Finde ich auch bemerkenswert, dass das in dem doch bisweilen knallharten Profigeschäft sowas nochmal zutage tritt, dass man auch menschlich gut klargekommen ist irgendwo, ne? Und was heißt gut klargekommen? Das ist ja wirklich, du hast es wunderbar beschrieben eben, da brauche ich gar nichts dazu hinzuzufügen, dass einfach so ein gutes Gefühl da ist irgendwo, wenn man sich trifft irgendwo, ne? Also das geht mir ganz genauso, so ein gutes Gefühl hast du auch eben schon leicht angerissen mit deine Hommage an die Gegengerade, die kannst du jetzt ja knicken, beziehungsweise ist ja schon geknickt irgendwo.
Geknickt, ja.
Normalerweise sagt man ja, also ich spreche natürlich vom Umbau im Holsteinstadion. Am Freitagabend gibt es da die Premiere für freie Sicht auf Ex-Vögeplatz und Ex-Parkplätze, Nordtribüne weg. Normalerweise sagt man vor solchen Spielen dann Nordduell unter Flutlicht, ne? Es ist angerichtet und alle sind elektrisiert, weil sie genau wissen, was diese 3 Worte bedeuten. Ne? Jetzt muss man sagen, es ist abgerissen. Ne? Und mal sehen, was diese 3 Worte nach sich ziehen. Irgendwo an Atmosphäre, das ist über die gesamte, ich hab nur Bilder bisher gesehen. Ich habe mir das noch nicht angetan, mir das selber anzugucken. Irgendwie. Ich bin mega gespannt, was das mit der Atmosphäre macht. Ob da irgendwie eine Einbuße stattfindet, was auch immer da passiert. Was ist denn bei dir da los? Hast du das schon in Natura dir angeschaut?
Ich habe es mir tatsächlich gestern in Natura angeschaut.
Aha.
Es ist ein seltsames Gefühl. Man hat besonders von den Presseplätzen sehr viel freie Sicht nach vorne.
Ja. wie von den Trainerbänken auch, ne?
Wie von den Trainerbänken auch. Sie haben nicht irgendwie so eine XXL-Plane mit einer draufgemalten Tribüne über die Nordseite gespannt. Es sind, glaube ich, einfach LED-Banden davor und dann kann man Erdhügel sehen. Genau. Und den Bombenkrater konnte ich nicht erkennen, ja. Der ja auch nicht so dramatisch ist, wie das in einigen Kommentarspalten gemacht wurde, will ich mal sagen. Und es wird, auch wenn die Spieler oder der Trainer sagt, naja, die Fans auf den anderen Tribünen müssen jetzt halt doppelt so laut sein. Da fehlt, also es ist kein geschlossenes Stadion mehr. Ja. Und wie ich hörte, waren die Spieler schon da, sich das mal so ein bisschen angucken, schon mal so ein bisschen akklimatisieren. Einfach dieser Gedanke daran, dass da jetzt aber das neue Holstein-Stadion entsteht, macht bei mir persönlich erstmal ganz viel positive Energie. Aber die Zeit bis dahin, da muss man sich nichts vormachen, das wird einfach eine völlig andere Atmosphäre. Und man hat natürlich jetzt mit einem Flutlichtduell gegen St. Pauli gleich mal einen guten Test, weil unter normalen Bedingungen wäre das natürlich ein Spiel gewesen, wenn es nicht grottenlangweilig ist, brennt da die Bude und es ist laut und Hexenkessel will ich jetzt beim Holstein-Stadion vielleicht nicht sagen, aber doch kurz davor. Und ja, jetzt einfach mit diesem Loch auf der Nordseite, das wird erstmal eine Sache sein, wo man sich sehr dran gewöhnen muss. Und es ist ja nicht nur, dass da dieses Loch ist, sondern es fehlen dann einfach auch nochmal 4000 Zuschauer, und zwar heimseitig. Mhm. Der Gästeblock ist ja unverändert.
Ja, genau.
Also einfach mal minus 4000 und boah.
Ja, das ist, es ist so, wie es ist, ne? Was sollen wir machen? Der Umbau ist ja nach der Entscheidung, dass das neue Stadion an alter Stelle entstehen soll, und das im Laufe des Spiel, während des laufenden Spielbetriebes, ist natürlich alternativlos, sind auch Vorgaben vom Fußballverband, ist aber allerdings auch eine wirtschaftliche Geschichte, logischerweise, weil irgendwann muss ja ein Business Seats und Logen und sowas haben, um dein Stadion auch entsprechend vermarkten zu können. Alles gesagt, alles geschrieben, jetzt haben wir den Salat.
Ja, aber ein Glück haben wir ihn, weil also ja, klar. So gern ich das Holstein-Stadion mag, die Gegengrade und die Westtribüne waren wirklich mit die schlechtesten Tribünen, die ich kannte, weil einfach der Winkel total
behämmert war. In der zweiten Liga mit Abstand der schlechteste, ne? Also ich wüsste nicht, was da noch schlechter sein soll, ne?
Nee, schlimmer Winkel, ja. Auch nicht sehr groß. Genauso ein Thema, die Haupttribüne. Wenn im Winter es vielleicht ein bisschen gefroren hat, die Stufen, die meiner Meinung nach auch nicht völlig gerade sind. Da muss man ja auch immer aufpassen, dass man da nicht abglitscht, wie man im Norden sagt.
Ja.
Nein, das ist schon gut, dass das jetzt alles passiert. Und da will ich auch überhaupt nicht irgendwas Negatives dran finden. Und so einen Umbau im laufenden Spielbetrieb, wo wir gerade bei St. Pauli sind, die haben es ja auch durchgemacht und die haben es auch hinbekommen.
Ja,
der KSC hat es hinbekommen. Es gibt diverse andere Beispiele.
Na, das jüngste Beispiel ist das erfolgreichste mit, ne? SV Elversberg.
Elversberg,
ne?
So. Also steigen wir zeitnah wieder in die Bundesliga auf, sagst du natürlich damit.
Ja, genau.
Ja, es ist einfach jetzt Baustellenzeit angesagt, aber
Du hast eine Atmosphäre, die echt den Charakter eines echten Heimspiels betrifft, weil die gegnerischen Mannschaften sind ja noch erschütterter, was da los ist, während du dich selber daran gewöhnt hast. Und dazu kommt natürlich dann aus Sicht der Störche der glückliche Umstand, dass du dich mega auf Auswärtsspiele freust. Ja. Also das ist ja dann so ein Doppelungseffekt, den haben wir überhaupt noch gar nicht berücksichtigt.
Nein.
Also das kann nur vorangehen.
Eigentlich müsste man, ich werde das mal Holstein vorschlagen, ab jetzt auch Training im Windkanal machen.
Genau.
Um einfach die Verhältnisse besser darauf vorbereitet zu sein als die gegnerischen Mannschaften. Ich glaube, wir alle erinnern uns an das, ich glaube, es war ein Spiel gegen Heidenheim.
Ja, herrlich.
Wo orkanartige Böen irgendwie übers Holstein-Stadion fegten und jeder Abstoß irgendwie
pro Halbzeit dann die Abstöße leider wieder wie beim Tennis, wenn man den Ball sehr unterschnitten hat, irgendwie, oder beim Tischtennis wieder zurückgeflogen kam.
Genau, und erste Halbzeit dachte man, wie schlecht ist denn der gegnerische Keeper, und zweite Halbzeit dachte man, naja gut, was soll man machen?
Ja, herrlich.
Und wenn man jetzt aber im Windkanal trainiert, dann hat man natürlich diese offene Nordflanke,
ja,
vollkommen ausgeglichen und der Gegner wird einfach keine Chance haben.
Und wir haben die Möglichkeit, oder die Spieler haben die Möglichkeit, eine Dauerschlagzeile zu produzieren, die Baustellenmonster. Na, ich meine, oder die Macht von der Baustelle. Sowas. Also ich meine, es sieht...
Aber Opa, na? Wir haben doch gerade einen neuen Claim, wir brauchen keinen neuen.
Okay, ja, das ist dann die vereinsseitige Geschichte, aber für mediale Aspekte, also bieten sich so viele Chancen an.
Also hast du jetzt schon Copyright auf die Macht von der Baustelle.
Ja, genau, also... Bitte, liebe Leute, ne, das ist doch, das. Naja, gut. So ganz so lustig ist die Situation bei St. Pauli nicht, obwohl deren Stadion in schönsten Glanze erstrahlt. Nämlich die personelle Situation ist nicht so ganz erfreulich, die Marcel Rapp da derzeit zu verarbeiten hat. Der Keeper Vassi ist weg, Hauke Wahl als Abwehrchef, Stamminnenverteidiger Carol Metz, jetzt auch noch Jackson Erwein, Leitfigur Erik Schmidt, steht auf dem Absprung, der neue, ich glaube, einen Isländer haben sie von Thorason oder wie er heißt. Der,
auch da wartet man schon auf die Schlagzeilen.
Bitte?
Thor.
Ja, genau. Sollte ja Jackson Irvine ersetzen im Mittelfeld als Leitfigur und als zentrale Figur. Verletzt, fällt noch Wochen aus, jetzt musste operiert werden. Ja, dann das 1-1 zum Auftakt zu Hause am Millerntor gegen fast Drittligist Fürth. Mit dem Ex, im St. Pauli-Trikot, der Ex-Fürther Branimir Gotha, der natürlich, das ist natürlich eine echte Verstärkung, das muss man sagen. Aber nur 1-1 und der beste Mann von St. Pauli, Keeper Voll, hat er noch in einer Schlusssequenz noch eine Riesenchance der Fürther zunichte gemacht, sonst wäre das komplett in die Hose gegangen, die Heimpremiere. Was ist das jetzt irgendwie als Bundesliga-Absteiger das, was Holstein letztes Jahr auch kennengelernt hat, auch inklusive des personellen Aderlasses, ist das oder reiht sich das einfach nur in dieses Ergebnis und die Darbietung in den Reigen der Kuriositäten des ersten Zweitligaspieltags ein?
Ist natürlich schwer rauszusieben, was ist ja jetzt Kuriosität Zweite Liga und was ist spezifisch St. Pauli als Bundesliga-Absteiger. Ich hatte es tatsächlich, dass ich beim Blick auf den Kader erstmal gedacht habe, oh, der ist geblieben, der ist geblieben, der ist geblieben. Und dann aber nachher mal geguckt, wer ist eigentlich alles gegangen. Also es sind ja viele geblieben, es sind aber auch viele gegangen und es sind wenig bisher adäquat ersetzt worden. Zumindest so nach meinem Empfinden. Und das könnte durchaus hart werden. Ist auch da, das Transferfenster ist ja noch ein bisschen geöffnet.
Genau.
Und man muss schauen, wie der Kader dann in 2,5 Wochen aussieht. Aber das wird, denke ich, schon eine relativ harte Saison und ist natürlich irgendwo dann sehr interessant, dass Marcel Rapp quasi das Szenario, was er letztes Jahr in Kiel hatte,
der Mann
in St. Pauli oder bei St. Pauli dann jetzt managen muss. Und das ist natürlich interessant. Jeder Verein ist verschieden. Auch da könnte man jetzt ein bisschen Geld in eine Phrasenkasse schmeißen. Aber wie das Learning bei ihm aus der letzten Saison ist und was er jetzt in Hamburg vielleicht anders machen wird, was er genauso machen wird. Ja, aber ich glaube, es wird eine schwere Saison für St. Pauli.
Aus St. Pauli-Sicht befürchte ich das fast auch. Na, wir werden mal sehen, was Marcel Rapp und Andreas Bornemann als Sportchef und natürlich auch aus Kiel als Sportchef, zu seiner Kieler Zeit hier Sportchef gewesen, daher auch an der Förde bekannt, was die beiden aus der Geschichte da rauszaubern. Am Freitag vielleicht aus Störche-Sicht dann wiederum vielleicht noch nicht das Optimale. Also ein Heimsieg für Holstein wäre schon ganz cool, ne, in der neuen Umgebung, die Macht der Baustelle, ne, von der Baustelle. Ansonsten bleibt nur noch eine Schlussfrage über Mannschaft Wolfsburg, 0-0 gegen FCK, Hannover Chancentod, 1-3 beim Aufsteiger Energie Cottbus, Hannover jetzt mit Marcel Hartl, Neuverpflichtung, also wenn es denn einen Aufstiegsspieler gibt von der zweiten in die erste Liga, dann ist das Marcel Hartl, ne? Pauli, Bielefeld, und Fürth, glaube ich, oder sowas war der dritte. Ich weiß gar nicht ganz genau. Also drei Vereine, mit denen er aufgestiegen ist. Fast Absteiger Braunschweig. Ein kleines, lockeres 6-1 in Magdeburg. Ist die zweite Liga noch verrückter jetzt die Saison als ohnehin schon? Da bleibt ja eigentlich nur noch Kopfschütteln, ne?
Ja, Bei Wolfsburg sehe ich es natürlich so, dass das wahrscheinlich für jeden Zweitligisten, vielleicht jetzt abgesehen von Hannover oder so, eine Art Pokalspiel ist. Also einfach in dem Spiel alles reinhauen. Alles, was keine deutliche Niederlage ist, ist ein Erfolg.
Ja.
Und man braucht selber gar nicht so viel offensiv investieren, solange man da ein Unentschieden, in Klammern vielleicht ein 0-0, am Ende bei rausbekommt, ist doch alles super. Und andererseits bei Wolfsburg ist natürlich einigermaßen Druck auf dem Kessel, weil mit dem Kader kann man ja wirklich kein anderes Ziel als Platz 1 verkaufen.
Und wenn du dann Nahaufnahmen aus dem Spiel am Fernseher gesehen hast, ne, das fand ich teilweise echt kurios schon. Fabi Reese auf links, dann Gesichtsausdruck ganz ernst und analytisch während des Spiels mit Finger zeigen und Ansprachen an seine Kollegen, dann wurde auf Hocke Wahl zurückgeblendet, ernstes Gesicht, Finger zeigen und Ansprache an die Kollegen, Bobby Glatzel vorne kommen, Ball gekriegt, Arme hoch, Finger zeigen, Ansprache an die Kollegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal irgendwann ein kleines Problem gibt, dass zu viele Menschen, zu viele Spieler Leitwölfe sind, genau. Also das muss nicht schlecht sein, aber kann sich noch nicht. Wir warten einfach mal ab. Also diese Liga ist sowieso untippable und sie wird es in dieser Saison möglicherweise noch ein bisschen mehr sein.
Und wenn Wolfsburg, wenn das erstmal ins Laufen, ne, kommt, ja, und alles greift, dann werden die auch ihren Weg machen.
Da gehe ich auch von aus.
Aber ich hatte aus Spaß erste Trainerentlassung Wolfsburg mal irgendwo geschrieben, weil Dieter Hecking nach 12 Punkten aus 5 Spielen nervös wird und selbst übernimmt.
Ja, genau.
Ja, kurz davor sind wir schon.
Stimmt. Ja, das stimmt. Das könnte natürlich sein.
Ja.
Naja.
Aber gebe ich dir völlig recht, diese zweite Liga, was soll man da tippen? Man ist ja schon beim eigenen Verein in der Bredouille, dass man die Fantasie hat, dass es relativ weit nach oben gehen könnte, aber sich auch nicht ganz sicher ist.
Nee, und auch nichts ausschließen nach unten. Ne?
Ja.
Ja, das ist so. Was Fakt ist, es wird heiß am Freitagabend auf dem Rasen wegen des Nordduells. Wir lassen jetzt die Baulücke da auf der gesamten Länge des Spielfeldes mal weg. Es sollen noch 30 Grad während des Spiels sein. Warum auch immer da noch einmal wieder so eine Hitze. Ob das eine Symbolik hat, wir wissen es nicht. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir freuen uns jedenfalls auf das Spiel und drücken natürlich den Störchen. Das ist doch ganz klar die Daumen. Also, Vorhang auf zum Saisonheimauftakt. Freitagabend 18:30 auf der Baustelle. Und die Kieler Nachrichten sind natürlich wieder komplett am Ball in der Printausgabe und auf kn-online.de. Live-Ticker, Stimmen zum Spiel, Analyse, Einzelbenotung und Nachspiel. Zeitkommentar dazu wie jeden Freitag schon vorab da der Newsletter auch ebenfalls auf kn-online.de. In diesem Sinne, danke Matze für deine Expertise. Na? Und ihr da draußen bleibt unabhängig von Temperaturen und Baulücken stabil bis zum nächsten Mittwoch, wenn es denn wieder heißt Podcast-Time Holstein 1:1. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss, und ich empfehle noch den WhatsApp-Kanal. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.